Eines Tages kam eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammen und sie fassten den Beschluss, dass der Mensch sich mittlerweile so weit entwickelt hätte, dass er Gott nicht mehr brauchen würde. Und einer von ihnen wurde beauftragt, zu Gott zu gehen, und das machte er auch, und er verkündete dann: Gott, wir haben beschlossen, dass wir dich nicht mehr brauchen. Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir Menschen klonen und viele andere Wunder tun können. Wir glauben, es ist Zeit, dass du dich verziehst. Gott hörte dem Mann sehr geduldig und freundlich zu und sagte dann: Kein Problem. Allerdings habe ich folgenden Vorschlag. Wir machen einen Wettbewerb. Wir veranstalten einen Wettbewerb im Menschenmachen. Und wenn du gewinnst, dann lasse ich euch in Ruhe. Aber wir werden es genauso machen, wie ich es am Anfang mit Adam gemacht habe. Der Wissenschaftler sagte: Okay, kein Problem. Der bückte sich und nahm einen Klumpen Dreck, und Gott guckte ihn an, schüttelte mitleidig den Kopf und sagte: Nein, 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 nein. Mach du dir deinen Dreck selber. Wer hat den ersten Dreck gemacht? So könnte das Thema heute eigentlich auch lauten. Schöpfung oder Evolution? Wer hat recht, die Bibel oder die Wissenschaft? Schuf ein allmächtiger Gott die Welt in 6 Tagen oder gab es zufällig einen Urknall, aus dem alles Weitere sich aus Versehen entwickelte? In unserem Gemeindebrief, da ist das Thema noch ein bisschen schärfer formuliert. Da steht nämlich Schöpfung versus Evolution, also gegen Evolution. Und darum werden wir gleich eine Umfrage machen. Alle, die an die Schöpfungsgeschichte glauben, die setzen sich auf diese Seite. Alle, die an die Evolution glauben, setzen sich auf diese Seite. Und dann können sie sich gegenseitig mit ihren Argumenten bewerfen. Das hätte doch mal was. Wäre bestimmt sehr spannend. Allerdings hätte es den Nachteil, dass wir dann eine nicht sichtbare, aber durchaus spürbare Mauer hier in der Mitte bauen würden. Und zwar eine Mauer zwischen dieser Seite und dieser Seite. Zwischen den Schöpfungsgläubigen und den Evolutionisten. Solche Mauern, die gibt es tatsächlich. Und ich empfinde sie als das eigentliche Problem, als das größte Problem bei diesem Thema. Ich möchte heute keine Mauern bauen, sondern ich möchte versuchen, Brücken zu bauen. In meiner Predigt geht es darum um 4 Fragen. Die erste Frage ist: Was geht uns eigentlich durch den Kopf, wenn wir diese Schlagwörter hören? Schöpfung, Evolution. Die nächste Frage ist: Wie stehen die beiden Sichtweisen zueinander? Die dritte Frage ist: Welche Brücken können wir bauen? Und die 4. Frage ist: Was bedeutet das für unseren Glauben? Geht los mit der 1. Frage. Was geht uns eigentlich durch den Kopf, wenn wir diese Schlagwörter hören? Die Evolution, das ist keine Theorie, sondern das ist eine Tatsache. So ein Satz kann man öfter mal hören, wenn es um dieses Thema geht. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir dazu angehalten wurden, besonders kritisch auf diese Theorie zu gucken, sondern das war ein Fakt. Das wurde uns als Tatsache vermittelt. Der Urknall, das ist der Beginn des Universums vor fast 14 Milliarden Jahren. Mit dem Begriff ist der Anfangspunkt der Entstehung von Materie und Raumzeit gemeint. Davor gab es nichts. Unter Evolution verstehen wir die stetige Weiterentwicklung des Lebens durch eine allmähliche Veränderung der vererbbaren Merkmale von Generation zu Generation. Die Evolutionstheorie besagt, dass alles von selbst entstanden ist, eben nach den Gesetzen der Natur. Alles ist folgerichtig und erklärbar, aber eigentlich hat nichts einen tieferen Sinn. Ich behaupte jetzt mal, dass sich das Allgemeinwissen eines Durchschnittsmenschen auf das, was ich gerade gesagt habe, beschränkt. Frecherweise habe ich mich selbst einfach mal als Durchschnittsmenschen definiert. Im Gegensatz zur Evolutionslehre sieht die Theologie durchaus einen Sinn, einen tieferen Sinn im Leben. Weil Gott hinter allem steckt, hat das Leben einen Sinn. Auch wenn nicht alles erklärbar ist. Laut Schöpfungsbericht hat Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen. Alles, was er gemacht hat, gefiel ihm gut. Der Mensch sogar sehr gut. Und dann hat er sich einen Tag freigenommen. Es gibt dann noch die Geschichte mit Adam und Eva, aber das ist eigentlich schon die 2. Geschichte in der Bibel. Und wir haben das ja eben auch von Ben Becker vorgelesen gehört. Im 1. Mose 1 geht es um Adam und Eva noch nicht. Soweit ganz, ganz grob zu den beiden Ideen, wie die Welt entstanden ist. Jetzt kommt die nächste Frage, wie stehen diese beiden Sichtweisen zueinander? Wenn es in der Öffentlichkeit um diese Themen geht, dann melden sich oft die Vertreter der jeweiligen Extrempositionen zu Wort. Und da werden dann wirklich Mauern gebaut. Auf christlicher Seite sind das die sogenannten Kurzzeitkreationisten. Sie halten sich wirklich sehr genau an den biblischen Ablauf. Alles ist von Gott geschaffen, und zwar in der angegebenen 6-Tage-Frist, wobei ein Tag dann auch wirklich 24 Stunden bedeutet. Anhand biblischer Lebensläufe und Stammbäume haben dann schlaue Menschen im 17. Jahrhundert das Jahr 4004 vor Christus als Schöpfungsjahr errechnet. Also ist die Erde knapp 6000 Jahre alt. Die Methoden der Forschung zur Bestimmung des Erdalters, die sind falsch. Und geologische Funde sind das Resultat einer globalen Flut. Diese Position lässt sich schwer widerlegen. Sie ist irgendwie immunisiert. Sämtliche Erkenntnisse der Naturwissenschaft, die werden bedeutungslos. Die Kurzzeitkreationisten wissen es besser, weil Gott ja gesagt hat, genau so war es. Und ein allmächtiger Gott, der ist durchaus auch in der Lage, eine Welt zu schaffen, die für uns Menschen älter aussieht, als sie eigentlich ist. Die andere Extremposition, die wird oft als Evolutionismus bezeichnet. Sie erklärt die Entstehung des Lebens allein aufgrund natürlicher Mechanismen. Demnach lässt sich unsere gesamte Lebenswirklichkeit naturwissenschaftlich erklären. Diese Sicht der Dinge hat Konsequenzen, die ziemlich gruselig sind, wenn man sie wirklich zu Ende denkt. Im Evolutionismus ist nämlich das hilfreich, was auf die nächste Entwicklungsstufe führt. Tod und Ausrottung von Lebewesen und Lebensformen sind darum im Evolutionismus nicht unbedingt bedauernswert. Eigentlich sogar im Gegenteil. Das ist ja die Voraussetzung für eine Weiterentwicklung des Lebens. So geht es ja in der ganzen Natur zu. Da ist es dann schwer zu begründen, warum das ausgerechnet im mitmenschlichen Bereich anders sein sollte. Gut und Böse, das sind im Evolutionismus keine objektiven Maßstäbe, sondern eher so eine kulturelle Erfindung des Menschen. Das Leben an sich hat keinen Sinn und kein Ziel, weil es einfach zufällig entstanden ist. Das sind die beiden Extrempositionen. Und es ist fast unmöglich, konstruktiv mit Menschen zu diskutieren, die eine dieser Positionen vertreten. Denn sie haben ein in sich geschlossenes Weltbild. Sie glauben, mit dieser Position, mit ihrer Position alles erklären zu können. Und die Grenzen ihrer Methode, die wollen sie gar nicht sehen. Und Grenzen gibt es bei beiden. Wenn man die Schöpfungsgeschichte als wissenschaftlichen Text betrachtet, der eine tatsächliche Beschreibung des Geschehens sein will, dann stellen sich ganz viele Fragen. Zum Beispiel, warum wird vom Wann und Wie eigentlich so unpräzise gesprochen, wenn es doch ein wissenschaftlicher Text ist? Wenn Gott uns dadurch doch genau sagen will, was wie passiert ist, dann könnte der doch eigentlich ein bisschen konkreter sein. Und wieso ist dieser Text, ich weiß nicht, ob Sie das eben gemerkt haben, aber in einer sehr poetischen Form geschrieben. Also es ist ein total schöner Text, aber es ist eher ein poetischer Text, als dass es ein Sachtext, ein Informationstext ist. Und warum kommt nach dem ersten Schöpfungsbericht irgendwie noch so ein zweiter hintendran, der ein bisschen anders ist? Es bleiben einfach viele Fragen offen. Aber auch bei der Evolutionstheorie bleiben durchaus Fragen offen. Und die wichtigste davon, das hat Mirjam eben schon gesagt, ist, Was ist denn der Ursprung allen Lebens? Die Evolutionstheorie möchte möglichst viel erklären, aber eigentlich bildet sie nur die Entwicklung des Lebens ab. Den Beginn des Lebens erklärt die Wissenschaft nicht wirklich zufriedenstellend. Jetzt ist die Frage, welche Brücken können wir bauen? Beziehungsweise geht das überhaupt? Die Evolutionstheorie ist eine ziemlich gute und nachvollziehbare Erklärung für die Weiterentwicklung des Lebens. Und dass es eine Evolution gibt, dass sich also Leben weiterentwickelt, das ist eine Tatsache, die, zumindest soweit ich das überblicken kann, auch von niemandem bestritten wird. Aber wenn wir uns darauf erstmal geeinigt haben, wozu brauchen wir denn dann noch die Schöpfungsgeschichte? Ist halt so eine Geschichte. Ein Märchen. Aber wir wissen ja, dass der Mensch vom Affen abstammt. Damit hat Gott nicht viel zu tun. Und jetzt geraten wir Christen so ein bisschen ins Schleudern. Denn wenn sich schon am Anfang erweist, dass die Bibel Unsinn redet, dann liegt die Vermutung nahe, dass auch der Rest mit Vorsicht zu genießen ist. Und hier kommen wir zum echten Knackpunkt im christlichen Glauben. Es geht um unser Verständnis der Bibel. Ist die Bibel wörtlich zu nehmen oder darf ich Texte interpretieren? Muss alles, was dort steht, als historische Wahrheit und Gottes klares Wort akzeptiert werden, weil sonst mein ganzer Glaube in sich zusammenfällt und nicht stimmt? Oder kann und darf ich Unterscheidungen der Textarten zum Beispiel vornehmen und trotzdem den Wahrheiten glauben, die Gott mir durch die Bibel schenkt? Zum Glück sind sich alle Christen darin einig, dass Gott die Bibel nicht diktiert hat und dass sie auch nicht als Komplettwerk vom Himmel gefallen ist. Und auch Mose hat nicht die Bibel vom Berg Sinai mitgebracht. Das war nur ein mini, mini kleiner Teil der Bibel, den er da in der Tasche hatte. Die biblischen Texte, die sind in verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Kulturen verfasst worden. Und das sind ganz andere Kulturen und ganz andere Zeiten, als wir sie heute erleben. Manchmal steckt ein ganz anderes Denken hinter den Texten, das wir erstmal neu oder wiederentdecken müssen. Die Bibel ist definitiv keine naturwissenschaftliche Publikation, sondern sie beschreibt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Das heißt nicht, dass sie unwahr ist. In der Bibel geht es um Gott, um das, was uns Menschen ausmacht und für unser Leben wichtig ist. Und es geht um unser Verhältnis zu Gott und Gottes Verhältnis zu uns. Es geht um die Grundlagen des Lebens und genau darum geht es ja auch in der Schöpfungsgeschichte. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass die Bibel keine wissenschaftliche Publikation ist, finde ich es wirklich total verblüffend, wie die Reihenfolge der Dinge, die von Gott geschaffen werden, eigentlich mit der Evolutionstheorie übereinstimmen. Wasser und Erde, Pflanzen, Tiere im Wasser, Vögel, Landtiere und dann der Mensch. Also die Reihenfolge ist schon ziemlich wissenschaftlich, wenn man überlegt, dass dieser Text mehrere tausend Jahre alt ist. Aber diese Wissenschaftlichkeit, die ist nicht das Wichtigste. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Am Anfang, also vor allem anderen. Gott ist die Ursache für die Entstehung der Welt. Und der Urknall und die Evolution, das sind keine Argumente dagegen. Der Ausgangspunkt des Lebens ist Gott. Wir gucken mal kurz auf den Urknall. Was da passiert sein könnte, darüber gibt es bis heute viele unterschiedliche Theorien. Aber das alles sagt nichts über Gott aus. Jede dieser Theorien setzt immer schon irgendwie Masse, Energie, Kräfte und Naturgesetze voraus. Es bleibt unklar, was da eigentlich knallte, wie es knallte und warum es überhaupt knallte. Wir sprechen ja gern vom Zufall. Das heißt ja eigentlich nur, dass einem etwas zufällt. sagt aber nichts darüber aus, wer geworfen hat. Die Schöpfungsgeschichte, die uns den Ursprung des Lebens erzählt und die Evolution, die uns die Entwicklung des Lebens aufzeigt, die widersprechen sich nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man nicht auf den 6 Tagen a 24 Stunden beharrt. Im Psalm 90, Vers 4 heißt es, 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag. 1000 Jahre sind vor dir, Gott, wie der gestrige Tag. Also unser Zeitdenken, unser Zeitempfinden ist ganz anders als Gottes Zeitempfinden. Gibt es bei Gott überhaupt Zeit? Keine Ahnung. 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Und auch das hebräische Wort für Tag oder was wir mit Tag übersetzen, Yom, das kann auch einen Zeitabschnitt bedeuten. Ein Zeitabschnitt, in dem nicht der Tag als solcher, sondern das an ihm Erlebte im Mittelpunkt steht. Ich persönlich glaube nicht, dass die Autoren der Schöpfungsgeschichte wirklich an einen 24-Stunden-Tag dachten, so wie wir das heute kennen, sondern dass es einfach eine Zeitgröße war, die sie einordnen konnten und die einfach auch super in diesen total schönen poetischen Text passt, die einfach ganz viel ausdrückt. Für unseren Glauben kann es im Grunde ziemlich egal sein, ob Gott nun die Planeten, die Sterne, die Galaxien eigenhändig angefertigt hat, so in Handarbeit, oder ob er ihre Entstehung verursacht hat. Der Text wird auch missverstanden, wenn man davon ausgeht, dass Gottes Schöpfertätigkeit jeweils sofort das Endprodukt erzeugte. Ja, Gott schuf, wie es im Text heißt, heißt nicht, dass er schnipste und plötzlich war das Endprodukt da. Wir bezeichnen uns ja auch als Menschen, die von Gott geschaffen sind. Und die wenigsten von uns waren nach der Zeugung schwupps auf der Welt. Und da geht es dann schon in Richtung der vierten Frage. Was bedeutet das für unseren Glauben? Die Schöpfungsgeschichte sagt, Gott sorgt dafür, dass Leben entsteht, dass Leben möglich ist. Er ist die Ursache des Lebens. Wenn Gott spricht, dann entsteht Leben. Das heißt ganz persönlich, Gott hat dein Leben gemacht. Gott hat dich gemacht, auch wenn du im Bauch deiner Mutter herangewachsen bist. Und was sagt Gott zu seiner Schöpfung? Es war gut. Gott sah, dass es sehr gut war. Das heißt ganz persönlich, Gott sagt dir, du bist sehr gut. Du bist sehr gut. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist von Gott einzigartig geschaffen, erschaffen und geliebt. Unser Leben hat ein Ziel. Wir sind als Gegenüber geschaffen, als Gegenüber Gottes. Das heißt, Gott wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass wir ihn kennen, dass wir mit ihm leben, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. In der Evolution, da überlebt nur der Bessere, der Anpassungsfähigere. Bei Gott hat oft das Schwache einen besonders großen Stellenwert. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Schwachheit und von Schwächlingen. Daraus ergeben sich so ein paar Fragen für unser Leben. Zum Beispiel, wie fürsorglich gehen wir eigentlich mit der uns anvertrauten Erde um? Wenn das Leben einen Sinn hat, wenn wir die Erde nutzen dürfen und sie bewahren sollen, dann können wir nicht einfach so leben, als würde es immer weitergehen und als wäre eigentlich nur wichtig, dass wir unsere Stärke ausleben, weil das Leben sich ja weiterentwickeln muss, sondern wir haben eine Verantwortung für unsere Welt. Wie begegnen wir anderen Menschen? Sehen wir wirklich alle Menschen als Kinder Gottes, die von ihm geschaffen und geliebt sind? Alle? Wirklich alle? Und wie gehen wir mit unseren eigenen Schwächen um? Das ist manchmal vielleicht sogar das größte Problem, dass wir uns selbst nicht verzeihen können, dass wir uns selbst nicht nicht gut genug finden. Wir merken immer wieder, dass wir nicht Gott sind und dass unsere Liebe zu seiner Schöpfung vielleicht meistens doch recht mickrig ist. Wir brauchen Gott. Wir brauchen unseren Schöpfer in unserem Leben. Seine Gegenwart, seine Vergebung, seine Liebe. Und das schenkt er uns alles. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ich finde es total stark, dass diese Botschaft, die ganz am Anfang der Bibel uns zugesagt wird, dass die im Neuen Testament nochmal eine ganz krasse Konkretion bekommt. Am Anfang, so beginnt nämlich auch die Geschichte von Jesus, wie sie Johannes erzählt. Und die beginnt so. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Am Anfang war das Wort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott sprach und es wurde. Und das Wort Gottes, das am Anfang die Welt geschaffen hatte, das wird plötzlich hörbar und sichtbar. Die Lebensmacht Gottes, die zeigt sich in der Person Jesu. Die Liebe Gottes zu uns, die wir vielleicht entdecken können, wenn wir seine wunderbare Welt betrachten, die wird unglaublich konkret, wenn wir Jesus betrachten, wenn wir Jesus kennenlernen. Die Evolutionstheorie, die kann uns erklären, wie sich das Leben entwickelt hat. Der Schöpfungsbericht, der kann uns erkennen lassen, dass Gott der Spender des Lebens ist, der Schenker des Lebens. Und durch Jesus wird die Liebe dieses lebensschenkenden Gottes total greifbar und konkret. Wir sehen an Jesus, wie diese Liebe Gottes alle Finsternis und sogar den Tod überwindet. Am Anfang. Am Anfang entsteht das Leben auf dieser Welt durch Gottes Wort. Und wenn wir dem Wort vertrauen, das in Jesus Christus so deutlich für uns wird, dann verändert das unseren Blick auf Gott, auf die Welt, auf unsere Mitmenschen und auch auf uns selbst. Gott hat dein Leben möglich gemacht und er sagt dir, du bist sehr gut. Seine Liebe kann dich tragen vom Anfang des Lebens bis über das Ende hinaus. Amen.